Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kultur vom Tage. Wir schauen schon mal auf das Gallery Weekend heute, das am Donnerstag beginnt, unter erschwerten Bedingungen, kann man sagen. Und seit heute steht auch die Kuratorin für die Biennale in Venedig fest im kommenden Jahr. Kathleen Reinhardt heißt sie. Wir gehen ins Freibad mit dem Schriftsteller John von Düffel, denn die Saison, die Freibad-Saison, beginnt jetzt wieder. Und ganz am Ende dieser Sendung geht es um eine neue Arbeit des Regieduos darum, das mit seiner Virtual Reality Performance End of Life im Mai zum Theatertreffen eingeladen ist. In Wien war am Abend die Uraufführung von Alle Lust zu sehen. Es geht ums Sterben. Kurz vor dem Start der Architekturbiennale in Venedig, die geht nächste Woche am 10. Mai los, ist heute bekannt geworden, wer den deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale 2026 kuratieren wird, Kathleen Reinhardt. Sie ist momentan die Leiterin des kleinen, aber feinen Georg-Kolbe-Museums in Berlin. Was sie sonst noch gemacht hat und was von ihr zu erwarten ist, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Laura Helena Wurth. Hallo im Studio.
Hallo.
Das Georg-Kolbe-Museum leitet Kathleen Reinhardt seit 2022, also noch gar nicht so lang. Was hat die denn zuvor gemacht?
Zuvor war sie bei der Staatlichen Kunstsammlung Dresden als Kuratorin für Gegenwartskunst am Albertinum. Und da hat sie unter anderem die tatsächlich extrem gut besprochene Ausstellung A Million Roses for Angela Davis verantwortet, aber auch das Forschungs- und Ausstellungsprojekt Revolutionary Romances, transkulturelle Kunstgeschichten in der DDR. Und da hört man vielleicht schon an dem Titel Kunstgeschichten, dass sie auf die Pluralität von Geschichte eingeht bei ihrer Arbeit. Und dort hat sie ganz bemerkenswert immer wieder in verschiedenen Projekten Geschichte, die politischen Implikationen von Geschichte mit der Kunst der Gegenwart verbunden. Und zusätzlich war sie für verschiedene Ankäufe zuständig, unter anderem von Slavs und Tatars, von Marlene Dumas, hat aber auch mit Künstlerinnen wie Ruth Wolf-Rehfeld oder Emika Ogbo gearbeitet. Und wie man an diesem Name-Dropping vielleicht auch schon merkt, hat sie wirklich namhafte Künstlerinnen ans Albertinum geholt und hat das Haus so geöffnet für teilweise vielleicht erstmal sperrig wirkende Diskurse, aber eben auch als Produzent für zeitgenössische Kunst. Und seit Dezember 2022 eben am Kolbe-Museum und hat da auch mit einem sehr bemerkenswerten Programm gestartet.
Das heißt, das ist ihr Zugang zur Kunst, dass sie viele Seiten beleuchtet oder dass sie Zeitgenössisches auch gerne mit Historischem verknüpft?
Ich finde, sie hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, eine Verknüpfung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen. Das hat man eben bei One Million Roses for Angela Davis wahnsinnig toll gesehen, aber auch bei der aktuellen Ausstellung gerade im Kolbe-Museum, die gerade erst eröffnet hat, anlässlich des 75. Geburtstages des Hauses. Da sieht man nämlich das Atelier von Georg Kolbe so, wie es war, nachdem er 1947 gestorben war. Das war die allererste Ausstellung, die 1950, also 3 Jahre nach seinem Tod, eröffnet hat und dieses Atelier wie so ein Schrein eingefroren in der Zeit eigentlich gezeigt hat. Da sind diese riesigen Skulpturen in diesem Atelier mit Teppichen, mit einem Plattenspieler, mit Sesseln, in denen man sitzen konnte. Und das hat sie so ein bisschen ja reenacted oder wieder aufgebaut, wenn man so möchte. Der Guardian titelte 1950 über die Ausstellung Tea and Dry Biscuits, die es da wohl gegeben hätte. Und das ist der Titel der jetzigen Ausstellung, wo sie eben die Skulpturen wieder aufbaut und das ganz klug mit zeitgenössischen Positionen vermischt eigentlich. Also da gibt es zum Beispiel eine Arbeit von Alvaro Urban und einem spanischen Künstler, der verfaulende Orangen zwischen diese riesigen Skulpturen gelegt hat. Und man denkt erstmal, das sind verfaulte Orangen. In echt sind das Betonskulpturen und machen natürlich so einen Fragerahmen auf zu Skulptur, Kolbe, erweiterter Skulpturbegriff. Aber da sind eben auch Arbeiten zu sehen, die das Erinnern als solches in Frage stellen. 1947, der Krieg war noch nicht lange vorbei. Woran erinnert man sich? Und vor allem werden da drin auch Fragen gestellt, woran erinnert man sich nicht? Und damit sieht man eben auch, dass sie der Aufgabe gewachsen ist, sich mit dieser dann doch unangenehmen und teilweise sehr unschönen Geschichte auseinanderzusetzen. Das sieht man da sehr gut.
Ja, und wo wir von der unangenehmen Geschichte sprechen, sind wir ja dann irgendwie auch rasch wieder in Venedig beim Deutschen Pavillon. Irgendwie geht es da ja auch immer um die deutsche Geschichte, weil dieses Gebäude in den Giardini eben 1938 von den Nazis errichtet worden ist. Daran wird doch auch eine Kathleen Reinhardt vor allem mit dem Ansatz, den du gerade beschrieben hast, vermutlich nicht vorbeikommen oder sagen wir vielleicht besser vorbeikommen wollen. Das ist ja auch inspirierend für die meisten, die dort wirken.
Ich glaube, es ist wirklich dieses nicht dran vorbeikommen wollen, weil wenn man dran vorbeigeht, hat man vielleicht auch was falsch gemacht. Denn dieser Pavillon, der will ja auch, dass man sich damit auseinandersetzt. Der lässt ja gar nicht zu, dass man den wie so einen White Cube behandelt und sagt, da ist jetzt nichts drin. Ich würde mir für sie wünschen, weil was auch immer sie da machen wird, ist ja jetzt reine Spekulation. Ich würde mir tatsächlich für sie wünschen, dass sie einen fokussierten Pavillon schafft. Bei der letzten Kunstbiennale war es doch irgendwie sehr, sehr voll und sehr zerfasert zum Schluss. Charla Ilk hat da zwei wirklich große und sehr unterschiedliche Installationen gezeigt. Eine Theaterinstallation von Ersan Montag, eine riesige Videoarbeit von Yael Batana. Und man hatte manchmal fast das Gefühl, die bekriegen sich so um die Aufmerksamkeit der Menschen in diesem Pavillon. Deswegen würde ich mir von Kathleen Reinhardt tatsächlich wünschen, dass sie es schafft, da eine ganz klare Fokussierung zu finden, sich ein ganz klares Narrativ zu überlegen, was sie da machen will. Vielleicht weniger Außeninseln. Bei der letzten Kunstbiennale wurde auch noch eine Insel bespielt, was immer ein schöner Gedanke ist, in der Umsetzung dann aber letztendlich schwierig, sodass die Künstlerinnen, die dort sind, dann meistens gar nicht gesehen werden. Sie hat aber auch eben in ihrem Statement schon auch gesagt, dass, ich zitiere das ganz kurz, Kunstschaffende fragen in ihren Werken danach, wo wir stehen, wie wir hierher gekommen sind und vor allem, wohin wir gehen und wie dies aussehen und sich anfühlen könnte. Die im deutschen Pavillon traditionsgemäß betriebene kritische Auseinandersetzung mit Geschichte und Gesellschaft ist sicherlich ein idealer Ausgangspunkt, gerade jetzt diese Fragen zu stellen. Also ich denke, es ist ganz klar, dass sie sich auch einem aktuellen politischen Diskurs nicht entziehen wird und auch nicht entziehen will. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Und hältst du das für eine gute Wahl, dass sie den Pavillon kuratiert?
Ich finde, Kathleen Reinhardt macht das sehr, sehr gut, dass man in ihren Ausstellungen was lernt, ohne dass es didaktisch ist. Also man kann da durchgehen und kann sich alle Texte durchlesen und kann sehr viel Theorielast mitnehmen. Es fehlt aber trotzdem nicht an einer gewissen Leichtigkeit und vor allem einer Zugänglichkeit, die ja immer stärker auch gefordert wird von der Kunst. Und ich finde ihre Arbeit deswegen so interessant, weil sie es wirklich schafft, eine Zugänglichkeit zu erhalten, ohne an Tiefe und ohne an Ernsthaftigkeit zu verlieren. Da finde ich, ist das Beispiel mit den verfaulten Orangen irgendwie wieder ganz gut, wo man erstmal einen Irritationsmoment hat und dann aber doch irgendwie wieder eingefangen wird, wenn man sich den Text dazu durchliest. Und dementsprechend halte ich, wie man vielleicht schon durchgehört hat, sie für eine sehr, sehr gute Wahl. Und ist eine junge Frau, im Ostdeutschen sozialisiert, das kann dem Pavillon und kann dem deutschen Pavillon vor allem nicht schaden, denke ich.
Laura Helena Wurth über Kathleen Reinhardt, die Frau, die im kommenden Jahr den deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig kuratieren wird. Vielen Dank.
Gerne.
Memo heißt eine Studie, die seit 2018 regelmäßig von der Berliner Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in Auftrag gegeben und von einem Bielefelder Forscherteam erstellt wird. Memo, das steht für multidimensionaler Erinnerungsmotor. Erfragt wird der Wissensstand der Bevölkerung zum Thema Nationalsozialismus. Und aus der neuen Studie, die heute vorgestellt wurde, gehen bemerkenswerte, teilweise vielleicht auch erschreckende Ergebnisse hervor. Zum einen weisen die Kenntnisse der Menschen in Deutschland über den Nationalsozialismus große Lücken auf und zum anderen spricht sich eine Mehrheit der 3000 Befragten dafür aus, einen Schlussstrich in Anführungszeichen unter die NS-Zeit zu ziehen. Informationen hat Ludger Fittkau für Fazit zusammengetragen.
Die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen ist im Vergleich zu früheren Befragungen besorgniserregend gestiegen, so lautet ein Ergebnis der Studie. Gleichzeitig kann nur etwa ein Drittel der Befragten grob erklären, was im Kontext der NS-Zeit unter dem Begriff Euthanasie zu verstehen ist. 50% der 3000 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer wissen nichts über die gezielte Ermordung kranker und behinderter Menschen durch die Nationalsozialisten. 3/4 der Befragten konnten generell keine realistischen Einschätzungen zu Opferzahlen geben. Veronika Hager von der Berliner Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die die Studie in Auftrag gegeben hat, zur Frage, ob da nicht vor allem die Schulen gefordert wären.
Die Schulen sind natürlich unglaublich wichtige Orte. Wir sehen auch in der Studie, die allermeisten Personen geben an, dass sie in der Schule zum ersten Mal mit dem Thema Nationalsozialismus in Kontakt kommen. Und auch die allermeisten ersten Gedenkstättenbesuche finden im Rahmen einer Schulklasse statt. Es ist tatsächlich auch so, Also um dem sehr negativen Bild, das man vielleicht auf den ersten Blick haben könnte, ein bisschen etwas Positives entgegenzusetzen. Gerade die Befragten unter 30 geben an, dass sie in der Schule auch wirklich viel gelernt haben über den NS. Der Teil, der jetzt in der Befragung angegeben hat, weniger gelernt zu haben, das sind tatsächlich eher die Älteren.
In allen Altersgruppen verbreiten sich jedoch rechtspopulistische Einstellungen, stellt die Studie fest. Erstmalig stimmten mehr Menschen der Aussage zu, es sei Zeit, einen Schlussstrich unter die NS-Zeit zu ziehen, als sich dagegen aussprechen. Je besser die Menschen jedoch gebildet seien, desto weniger anfällig sind sie für rechtsextreme Positionen, betont Veronika Hager.
Je mehr formale Bildung, desto mehr Wissen über den NS ist auch vorhanden und desto stärker werden auch antisemitische oder rechtspopulistische Aussagen abgelehnt. Das heißt natürlich zum einen, wir müssen in der formalen Bildung noch besser werden, um alle zu erreichen. Aber ich würde immer auch sagen, wir brauchen auch Angebote außerhalb. Wir brauchen Angebote in der nonformalen Bildung, mit denen wir auch diejenigen erreichen, die wir über die formale Bildung, über die Schulen weniger gut erreichen.
Das sieht auch Celine Wendelgass so. Sie arbeitet als Pädagogin an der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Die Ergebnisse der Studie haben sie nicht überrascht, betont sie. Auch nicht der Befund, dass Gedenkstättenbesuche wirken, nicht nur präventiv. Gedenkstätten sind wichtige Orte der Selbstverständigung, so ein Studienergebnis. Besonders dann, wenn sie freiwillig und selbstbestimmt erlebt werden und nicht nur als Schulpflicht. Deswegen dürfen auch Gelder für Gedenkstättenarbeit nicht gekürzt werden, fordert Celine Wendelgass.
Genau, diese Institutionen, die sich mit ja wirklich jahrelanger Erfahrung, jahrzehntelanger Erfahrung, da auch Expertise gemacht haben, wo ja auch sozusagen diese Idee, wie Gedenkstättenbesuche ablaufen können oder wie man sich damit auseinandersetzt, immer weiterentwickelt wird, auch in den digitalen Raum ja immer mehr in Gedenkstätten und auch bei uns oder so getragen wird, da irgendwie Gelder zu kürzen, weil ich glaube, dass dort sehr, sehr viel Potenzial steckt, eben Räume zu bespielen, um sozusagen das Thema anders zu bearbeiten.
Gedenkstätten wie die Euthanasie-Gedenkstätte Hadamar in Hessen kommen heute allerdings oft auch an personelle Grenzen. Deshalb empfiehlt die heute vorgestellte Studie eine stärkere Vermittlung der NS-Geschichte auch in der unmittelbaren Nachbarschaft von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Eine Idee, die Celine Wendelgass von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main sehr begrüßt.
Es gibt ja genug Fotos oder Erzählungen auch über Versteigerungen von Eigentum von jüdischen Familien, die deportiert wurden. Also ne, da sozusagen, das hat hier stattgefunden und sozusagen die Ermordungen, die Konzentrations- und Vernichtungslager waren vielleicht jetzt alle nicht in der direkten Nachbarschaft, aber der Weg dorthin hat hier überall stattgefunden, also auf jeder Straße. Da irgendwie sozusagen auch zu sagen, dass, also um auch die Komplexität des NS eben dem nochmal näher zu kommen, wäre das wahnsinnig wichtig, genau da auch hinzuschauen.
Veronika Hager von der Berliner Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft will Menschen mehr als bisher dazu bewegen, selbst in Archive zu gehen und dort der historischen Wahrheit nachzuspüren.
Also Archive sind ganz klar unglaublich wichtig. Gerade wenn wir uns anschauen, wie wenig die Menschen über ihre eigenen familiären Verstrickungen wissen, das ist oft nicht unbedingt nur ein Nicht-Wissen-Wollen, sondern auch ein Nicht-Wissen, wie man es rausfinden kann. Materialien dazu liegen oft über viele Archive verstreut und das ist für viele Menschen eine große Hürde und eine große Herausforderung. Viele mögen auch mit der Institution Archiv erstmal Berührungsängste haben, weil wer jetzt nicht gerade Geschichte studiert hat, war wahrscheinlich nicht in einem drin.
Ihre Stiftung will deshalb Mitte Mai eine E-Learning-Hilfestellung zur Archivrecherche für alle freischalten. Denn der wachsende Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und kann nicht nur in Bildungseinrichtungen bekämpft werden. Etwa die in der Studie festgestellte antisemitische Haltung von 25% der Befragten. Sie unterstellen den Juden und Jüdinnen, einen Nutzen aus dem Holocaust zu ziehen.
Ludger Fittkau über die neue Memo-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und die Einstellung der Befragten zum Umgang mit dem Nationalsozialismus. In diesen Tagen beginnt deutschlandweit wieder die Freibadsaison. Vor allem bei wassersüchtigen Städtern setzt das regelrechte Hochgefühle frei. Frühling, Sonne, Wärme, der Kauf der Saisonkarte, der ist quasi der Beleg dafür, dass nach den langen Wintermonaten jetzt wirklich alles gut werden wird. Das liegt natürlich auch daran, dass Freibäder zu den wenigen Orten in den Städten zählen, in denen sich noch alles trifft, groß und klein, arm und reich, unterschiedlichste Hautfarben. Manche fürchten, dass sich das ändern könnte, denn zum einen werden fast überall die Eintrittsgelder angehoben, zum anderen kriegen die Schwimmer Sparmaßnahmen anders zu spüren. In Berlin zum Beispiel werden viele Außenbecken nicht mehr geheizt und schon Anfang September sollen die Bäder wieder schließen. Was es zu bewahren oder zu verlieren gibt, darüber konnte ich vor der Sendung mit John von Düffel sprechen, Deutschlands literarischem Schwimmer bzw. schwimmenden Literaten Nummer 1. Guten Abend, Herr von Düffel.
Ja, guten Abend.
Seit Jahrzehnten schreiben Sie übers Schwimmen, über das Element Wasser, über das Ausgesetztsein, Herausforderungen, auch Ängste, über die Gedanken, die beim Schwimmen freigesetzt werden, den Flow. Wie viel Zeit, John von Düffel, verbringen Sie denn eigentlich im geklorten Wasser, also im Freibad, das, worüber wir hier ja sprechen?
Ja, also tatsächlich fliehe ich manchmal das Freibad, weil es im Sommer wenig Platz zum Schwimmen gibt. Wenn es an den heißen Tagen so richtig voll wird, dann ist es schwer, seine eigene Bahn zu finden und auch in diesen Flow, von dem Sie gesprochen haben, zu kommen. Aber ich bin natürlich schon auch sehr viel auf Reisen und da ist dann oftmals das Freibad, das mir dann Google anzeigt, so die Option, in die ich dann hineinflüchte. Und ich muss auch sagen, ab dem Moment, wo man dann so sich sein Stückchen Einsamkeit im Wasser erobert hat, dann spielt das alles auch keine Rolle mehr. Da ist man wirklich im Element.
Ja, und dieses im Element sein bedeutet für Sie eben auch, dass es nicht zu voll ist, ja?
Ja, also das ist immer der Traum. Ich glaube, es ist wie mit Urlaub und gewissermaßen ist dieses Oase oder Inselgefühl, was einem so ein Schwimmbad vermitteln kann, auch ein bisschen wie so ein Urlaub mitten im Alltag oder in der Stadt, dass man wohin geht, seine Klamotten mehr oder weniger vom Leib abstreift und sich dann einem Vergnügen hingibt, was sich eben so anfühlt wie ein Ausnahmezustand oder wie eine Gegenwelt oder eine andere Welt. Und das ist eben dieses Eintauchen, aber auch eben dieser ganz andere soziale Zusammenhang, der entsteht in einem Freibad. Man ist ja nicht nur in einem Biotop sozusagen von geklortem Wasser, man ist auch in einem Soziotop.
Dass man sich die Kleidung abstreift, die Brille darf man glaube ich auch nicht vergessen. Kurzsichtigkeit führt auch zu einem anderen Zustand. Man erkennt vielleicht die anderen Menschen in der Badekleidung nicht mehr. Das hat ja auch vielleicht etwas mit so einer eigenen Verletzlichkeit in diesem Element Wasser zu tun.
Ja klar, also natürlich ist man in Badehose oder in Badeanzug anders sichtbar. Man fühlt sich vielleicht auch manchmal beschämt oder Blicken ausgesetzt. Das ist ja auch manchmal eher unangenehm. Und gleichzeitig machen es aber alle und es geht allen irgendwie gleich. Und das ist so ein vielleicht demokratisches Moment am Schwimmbad, wo ganz viele Statussymbole in Form von Kleidung oder Autos oder was auch immer sonst noch Status symbolisiert, hinter einem gelassen sind. Man hat sein Handtuch, man hat seine Badehose oder den Badeanzug, vielleicht noch einen Bademantel und das war's. Und so begegnet man sich dann und weiß eben nicht, wie hoch oder wie tief steht diese Person oder wie fühlt sie sich.
Ja, aber es gibt ja schon auch so ganz unterschiedliche Schwimmertypen. Also frühmorgens zum Beispiel die Ehrgeizigen, die sich auch gerne mal gegenseitig abscannen, wer welche Figur hat, wer wie gut und schnell die Bahn zieht. Dann gibt's so die Abkühler, die Sonnenanbeterinnen, die Vergnügungsschwimmer oder auch die, die gerne ins leere Kinderbecken hüpfen. Das kenne ich auch von einigen Erwachsenen. Das würden Sie wahrscheinlich nicht tun, oder?
Naja, also ich finde schon, dass diese Typologie gibt eben, da gibt es eine ganze Menge von, ich sag mal, Spezies von Schwimmerinnen und Schwimmern, mit denen man sich gut verstehen und arrangieren kann. Und es gibt ein paar, mit denen es schwierig wird.
Aha, also mit wem?
Jetzt mal so Fregatten von Menschen, die sich im Wasser lieber beim Schwimmen unterhalten wollen und denen man dann nicht so ohne weiteres vorbeikommt. Im Übrigen bin ich auch dafür, dass der gemeine Brustschwimmer auf die Liste der gefährlichen Arten gesetzt wird, weil der Kick, den beim Beinschlag, beim Brustschwimmen, der dann ausgeteilt wird, der kann einem ganz schön, wenn man ihn in die Nieren kriegt, ganz schön in die Luft rauben.
Das öffentliche Baden, das hat ja eine, man kann schon sagen, jahrtausende alte Tradition, wenn man nur mal an die römischen Thermen denkt, teilweise auch wirklich besondere Bauten. Was verbinden Sie denn jetzt mit dem typisch deutschen Freibad? Also ich denke an Verbundpflasterstein, kurzgeschorenen Rasen, robuste, farbige, manchmal auch ja schon so verblichene Architektur, verblichene Rutschen, 70er-Jahre-Ambiente. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie sagen, Sie sind auf Reisen auch viel in Freibädern, haben Sie wahrscheinlich Hunderte gesehen?
Ja, und tatsächlich ist genau das, was Sie sagen, auch das vorherrschende Gefühl. Man kommt gewissermaßen in so die Bäderlandschaften seiner Kindheit zurück. Also 70er-Jahre ist eigentlich das richtige Stichwort, weil das ist eine Zeit, wo die Kommunen oftmals genug Geld hatten, um dann ihre Freibäder zu errichten. Und bei vielen Kommunen hat sich danach auch nicht mehr so viel getan. Das heißt, die haben immer noch diesen Charme. Und wenn man eben etwas älter ist, dann kann man sich dann so an frühere Kindheitserfahrungen erinnern. Ich glaube, für ein Kind aus der Generation Z wirkt das vielleicht eher befremdlich. Und die Frage, wie kann ich da Spaß haben, die ist auch nicht gar nicht so leicht zu beantworten. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Aber dann kann man es auch irgendwie lieb gewinnen in seiner ganzen, aus der Zeit Gefallenheit.
Wenn man es sich aussuchen kann, würde man wahrscheinlich trotzdem immer das offene Gewässer eher wählen als das Schwimmbad. Wo würden Sie sagen, sind vielleicht die Vorzüge des Freibads?
Naja, also für viele hat ja das offene Gewässer tatsächlich mit Angst zu tun. Also das Besondere am Freibad ist, ich sag's mal mit den Worten vieler Kinder, man kann auf den Grund sehen. Mhm. Ne? Und dadurch wird das Wasser geheuer. In gewisser Weise ist das Schwimmbad die Erfindung eines domestizierten Wassers. Es ist dann so blau in dieser etwas kachelblauen Farbe, eigentlich ist es ja durchsichtig, aber diese Färbung hat, glaube ich, jede Person vor Augen, wenn ich das jetzt mal sage, so eine Schwimmbadfarbe von Wasser. Das ist geheuer, weil man durchschauen kann. Es ist begrenzt in seiner Länge, in seiner Ausdehnung, in seiner Tiefe. Und all das, was einem beim Freiwasserschwimmen vielleicht unheimlich ist, dieses Gefühl, was ist da unter mir oder kann mich da was berühren, das ist alles beim Freibad eher ausgeschaltet. Und deswegen ist es eben so dieses geheure Wasser.
Das hatte ich eben schon erwähnt, Sparmaßnahmen, Sparzwänge und komische Konsequenzen, die die Kommunen daraus ziehen. Lassen Sie uns doch noch mal über Kälte sprechen. In Berlin bleiben seit Beginn des Ukraine-Kriegs viele Becken ungeheizt, wogegen sich ja jetzt auch Rentner in einem offenen Brief beschwert haben und tatsächlich auch etwas erreicht haben. Schwimmen im sogenannten Bergsee, haben die geschrieben, sei unzumutbar. Wie stehen Sie zu kaltem Wasser?
Ja, also ich persönlich habe kein so großes Problem mit kaltem Wasser, aber ich finde es trotzdem sehr irritierend, sage ich jetzt mal. Das Thema, dass Freibäder viel Energie brauchen, um beheizt zu werden, ist ja nicht erst seit ein paar Jahren bekannt. Und gerade wenn Kommunen oder Städte wie Berlin sich so eine gewisse Form von Klimabewusstsein auf die Fahnen geschrieben haben, ist schon befremdlich, dass man nicht sofort daran gedacht hat, bei den Freibädern sowas wie Solarthermie zu installieren, weil es gibt ja oftmals genug Fläche, es gibt genug Gelegenheiten, das entsprechend aufzubauen. Und wenn ich dann lese, dass die Bademeister oder Schwimmmeister, wie sie sich gerne nennen, die Schläuche so in die Sonne legen, dass das Wasser dann sozusagen durch die Schläuche aufgeheizt wird, dann denke ich, das hätte man eigentlich vorher ein bisschen intelligenter lösen können. Aber diese Züge sind natürlich schon abgefahren. Das heißt, ich verstehe total den Protest der Menschen, für die dieses Schwimmbad eben der Gegenort ist im Sommer oder der Freiheitsort im Sommer. Und dass man da dann plötzlich davor steht und Fußkrämpfe kriegt, weil es einem zu kalt ist, das kann man den Menschen eigentlich nicht zumuten.
John von Düffel, Autor, Schwimmer, Wasserenthusiast zur morgen startenden Freibadsaison. Ich wünsche Ihnen, John von Düffel, frohe Tage in den Bädern und in den Seen und danke für das Interview.
Ja, Ihnen auch schönes Eintauchen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der europäischen Filmbranche kommt es nicht allzu oft vor, dass Actiondarsteller gewürdigt werden. Doch das Locarno Film Festival ehrt in diesem Jahr Jackie Chan für seine Lebensleistung. Der Schauspieler, Regisseur und Stuntman aus Hongkong sei nicht nur eine Schlüsselfigur des modernen asiatischen Kinos, sondern auch ein Künstler, der die Regeln Hollywoods neu definiert habe. So begründet das Schweizer Festival die Auszeichnung. Der heute 71-Jährige habe eine einzigartige Poesie der Bewegung des menschlichen Körpers im Film erschaffen. Chan etablierte sich vor allem in den 80er und 90er Jahren mit einer Mischung aus Kung-Fu und Komödie als erfolgreichster Actionstar in Asien. In Hollywood und international wurde er spätestens mit dem Film Rush Hour eine feste Größe. Das Filmfestival in Locarno findet im August zum 78. Mal statt. Wie können Kunst und Architektur neue Perspektiven für ungenutzte Kirchengebäude im Ruhrgebiet eröffnen? Diese Frage stellt die Europäische Wanderbiennale Manifesta in den Mittelpunkt. Sie ist alle zwei Jahre in einer anderen Stadt zu Gast und kommt 2026 in verschiedene Orte des Ruhrgebiets. In welche, da steht noch nicht fest. Aber das Thema ist nun klar. Und in den kommenden Monaten sollen Ideen aus der Bevölkerung für die Manifesta und für ehemalige sakrale Bauten gesammelt werden. Die Kunstschau beginnt im Juni nächsten Jahres und bietet neben künstlerischen auch soziale und urbane Projekte. Zuletzt fand sie in Barcelona statt. Der designierte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wehrt sich gegen den Vorwurf, eine rechtskonservative Wende in der Kulturpolitik anzustreben. Er sei Kulturverfechter, nicht Kulturkämpfer, sagte Weimer dem Magazin Stern. Gegen die AfD und den Rechtspopulismus schreibe er seit Jahren an, so der Publizist. Er ist Gründer und Verleger der Weimar Media Group, zu der unter anderem das Magazin The European gehört. Kritik an Weimars Nominierung kommt unter anderem von den Grünen, der Linkspartei und der Organisation Lobby Control. Der Verein Ensemble Netzwerk fordert die künftige Bundesregierung auf, die Personalentscheidung der CDU rückgängig zu machen. Weimar stehe nicht für kulturelle Vielfalt und Offenheit, heißt es in einer Online-Petition. Die Kritik an seiner Ernennung erklärt sich Weimar mit politischem Lagerdenken. Es gebe immer eine Seite, die die andere beäuge und ihr misstraue. Dem habe er schon immer skeptisch gegenübergestanden, sagte er dem Stern. Der Tod des US-Schauspielers Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa gab viele Rätsel auf. 2 Monate nach dem Fund der Leichen schafft der Autopsiebericht Klarheit. US-Medien zufolge geht aus dem Papier hervor, dass der 95-Jährige an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung starb. Außerdem habe man bei dem zweifachen Oscar-Preisträger Anzeichen für eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung festgestellt. Ein Test auf das Hunter-Virus, an dem seine Frau gestorben war, fiel bei ihm negativ aus. Hackman wurde unter anderem durch Filme wie French Connection, The Conversation und Erbarmungslos berühmt. In den frühen 2000er Jahren zog er sich aus Hollywood zurück und lebte fortan in Santa Fe.
Alle Jahre wieder gibt sich die Kunstszene beim Gallery Weekend in Berlin ein Stell-Dich-Ein. Das Konzept, dass eine Auswahl an Galerien ihre Tore öffnet, wurde inzwischen weltweit kopiert und ist so etwas wie ein Erfolgsmodell als Alternative zu den üblichen Kunstmessen. Denn man kriegt eben auch noch ein bisschen Großstadtflair mit. Die Stimmung allerdings wandelt sich. Auf dem Kunstmarkt werden sinkende Umsätze verzeichnet und der kulturpolitische Sparkurs in Berlin, der besorgt ebenfalls die Szene, schadet, wie manche meinen, auch dem Ansehen der selbsternannten Kulturhauptstadt. Carsten Probst hat sich für uns schon mal vor Beginn des Gallery Weekend umgehört. Wie nehmen Sie denn die Stimmung wahr? Was hören Sie von den beteiligten Galerien?
Ja, also wenn Sie sich umhören oder wenn Sie auch auf die Mails und Nachrichten von Leuten schauen, die sich wie jedes Jahr dann im Frühling ankündigen, wegen des Gallery Weekends nach Berlin zu pilgern und sich mit den anderen allen treffen wollen, die das auch tun, oder wenn Sie auf dieses wie immer sehr breit gefächerte Programm schauen, dann scheint eigentlich immer erstmal alles wie immer zu sein. Der Auftritt im Internet ist jetzt vielleicht ein bisschen bunter und vielfältiger geworden seit einiger Zeit. Und Antonia Ruder, die Ende 2023 die Leitung des Gallery Weekends übernommen hat und mit der ich jetzt kurz vor der Eröffnung auch nochmal sprechen konnte, sagt, also das Gallery Weekend funktioniert einfach als Marke, auch nach 20 Jahren immer noch. Und es ist erstaunlich gut sozusagen. Und es funktioniert auch aus sich selbst heraus. Sie sagte,
als ich eben angefangen habe, habe ich mich auch gefragt, was möchte ich verändern? Habe viele Gespräche mit den Galeristinnen geführt und habe gemerkt, okay, dieses Kernkonzept ist eigentlich so simpel und so gut, das verändere ich nicht. Was ich verändern werde, ist sozusagen das Rahmenprogramm. Das ist jetzt zum Beispiel das Talkprogramm in der neuen Nationalgalerie. Dann gibt es einen neuen Podcast, wo man schon früher viel intensiver auch in die künstlerische Praxis der ausgestellten KünstlerInnen einsteigen kann. Wir bieten auch geile Tours an, also geführte Touren mit KunsthistorikerInnen durch verschiedene Bezirke, um noch tiefer in den Diskurs und die künstlerische Praxis einzusteigen.
Also man tut noch ein bisschen mehr, um sozusagen den eigentlichen Galerierundgang drumherum, um eben auch noch mehr Einsteigerpublikum anzuziehen, so Schwellenängste abzubauen. Die Stimmung unterscheidet sich aber, finde ich, signifikant von den Gesprächen, die ich seit Monaten in Museen oder Kunstvereinen oder auch in Offspaces über die Situation im Kunstbereich führe.
Ja, das heißt also dort im Bereich Kunstmarkt, Galerien, da schlagen die Kürzungen im Kunstbetrieb, die schlagen im Kulturbetrieb vielleicht weniger zu Buche als woanders. Oder was glauben Sie, bewahrt man dort einfach die Fassade und lässt nicht in die Karten gucken?
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen so eine Mischung. Also alle, mit denen ich darüber jetzt so andeutungsweise sprechen wollte, wissen natürlich, was los ist. Aber es gibt nur eben sehr verhaltene Äußerungen dazu, weil vielleicht eben Galerien auch nicht so direkt von Kulturkürzungen betroffen sind eben. Aber am deutlichsten wird eigentlich da auch wieder Antonia Ruder, weil sie eben noch so das Gesamtbild in den Blick nimmt.
Wenn in der Kultur gekürzt wird und vor allen Dingen in der Off-Szene und bei Diversitätsprogrammen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf das komplette Ökosystem. Und das Gallery Weekend ist einfach ein Teil von diesem Ökosystem. Und auch wenn das jetzt nicht zwangsläufig direkt die Galerien und die KünstlerInnen, die ausgestellt werden, tangiert, hat es aber so einen großen Impact auf die Stadt, auch als Attraktivität, dass wir das auch spüren werden und deswegen uns natürlich auch entschieden dagegen stellen. Denn das Gallery Weekend lebt natürlich davon, dass Gäste gerne in die Stadt kommen, um sowohl die Kunst eben und auch Kultur, Theater, alles zu erfahren. Und wenn daran gekürzt wird, macht sich das bemerkbar.
Ja, also das Gallery Weekend ist natürlich auch wirklich mehr als nur Galeriebesuche, sondern da spielt die ganze Stadt mit hinein, die Erfahrung der Stadt. Hinzu kommt aber auch, Frau Schwarz, dass beim Gallery Weekend eben auch neue Sponsoren gefunden werden müssen. Bislang ist zum Beispiel BMW ein wichtiger Geldgeber, aber wir wissen, der Autoindustrie geht es nachweislich nachhaltig auch recht schlecht. Ein anderer Sponsor ist inzwischen schon abgesprungen. Also auch hier gibt es zum Beispiel Fragezeichen, wie das Gallery Weekend in der Zukunft seine finanzielle Decke halten kann.
Also vor diesem Hintergrund die 21. Ausgabe des Gallery Weekend in Berlin. Es ist ja auch immer eine, sage ich mal, für den Kunstinteressierten, die Kunstinteressierte, eine etwas unberechenbare Entdeckungstour. Haben Sie schon ein paar Highlights ausmachen können?
Ja, also zu den Highlights für mich zählt natürlich in jedem Fall schon jetzt die reaktivierte Tankstelle in der Bülowstraße 18, wo die Galerien Pace und Judin unter anderem Jean Dubuffet oder Jean-Michel Basquiat oder Tom of Finland zeigen. Das ist so ein typischer Ort, der nochmal so ein bisschen an die Stimmung der 90er Jahre erinnert. Ein Glaskasten aus den 1950er Jahren, der als so neuer Kunstort reaktiviert wird. Oder zum Beispiel, was ich auch eine sehr signifikante Veranstaltung finde, die Galerie Tanja Wagner, die zeigt die bosnische Künstlerin Sheila Kameric. Die hat eigentlich in jungen Jahren zunächst als Model für Modefotografie angefangen und dann im Zuge des Jugoslawienkrieges begonnen, mit Fotografie und Installationen durch so ästhetische Entstellungen ihres eigenen Körpers, teils sehr drastisch auch politisch auf dieses tägliche Morden in der Kriegssituation hinzuweisen. Und ja, ihre künstlerische Sprache hat, finde ich, bis heute nichts von ihrer Kraft verloren und an Aktualität eigentlich eher noch gewonnen. In jedem Fall passt das natürlich zu dieser allgemeinen, heute virulenten Bedrohungsempfindung.
Was glauben Sie denn mittelfristig? Hat das Gallery Weekend eine Chance zu bestehen gegen die aktuellen Entwicklungen, die ja dann vielleicht doch so global gesehen nicht ganz so rosig aussehen?
Ja, es hat jedenfalls eine große Fangemeinde, die sich jedes Jahr eben hier trifft und verabredet. Der Berliner Senat unterstützt ja auch das Gallery Weekend seit einigen Jahren, vor allem mit so Programmen für junge Kuratoren, die nach Berlin eingeladen werden. Also man ist sich dessen schon bewusst, dass das hier auch ein Standortfaktor ist, auch touristisch in gewisser Weise. Mein Eindruck ist, es geht dem Gallery Weekend und auch den Galerien eigentlich inzwischen gar nicht mehr so sehr darum, wie früher jetzt ständig zu fordern, dass der Staat noch mehr Zuschüsse bringt und so weiter. Die Sorge geht tatsächlich dahin, dass die Stadt insgesamt diesen seit den 1990er Jahren gepflegten Nachwendescharme so als Kulturhauptstadt endgültig verlieren könnte, gerade durch diese Kürzung. Und das würde ganz klar eben auch auf die Attraktivität des Gallery Weekends durchschlagen, wenn es dann eigentlich, ja, es ist viel mehr als nur ein Kunstevent. Die ganze Stadt hängt da dran und deswegen ist man ein wenig besorgt um die Ausstrahlung der Kunststadt Berlin.
Also das alte Erfolgsformat, das bleibt trotzdem bestehen beim Gallery Weekend. Ein paar Weiterentwicklungen gibt es vom 2. bis 4. Mai in 55 Berliner Galerien. Informationen waren das von Carsten Probst. Das war wirklich eine Überraschung bei der Bekanntgabe der Auswahl fürs diesjährige Theatertreffen. Die Einladung der Virtual Reality Performance Gruppe EOL End of Life. Die Performance von Viktoria Halper und Kai Grösche alias Darum. Im Wiener Theater am Werk hat das Regieduo heute Abend seine neue Arbeit gezeigt. Die hat nichts mit Virtual Reality zu tun, aber ist auf einer ganz anderen Ebene grenzensprengend. Es geht um eine Zukunftsvision, in der fast alle Welt eine Unsterblichkeitsimpfung erhalten hat und der letzte Mensch unter Anteilnahme der Weltöffentlichkeit eines natürlichen Todes stirbt. Unser Kritiker Martin Thomas Pesel kommt gerade von der Uraufführung. Alle Lust heißt dieses Stück, Herr Pesel. Das klingt aber nach verdammt hartem Tobak.
Ja, ich bin komplett erledigt. Knapp 4 Stunden in einem nicht sonderlich großen Raum, in nicht den bequemsten Stühlen und dann auch noch ein Theater, das besonders ganz zum Schluss die volle Kanone auffährt an Licht und Sound und Musik und Video und das alles rund ums Sterben oder was fast noch schlimmer ist, ums Nichtsterben.
Ja, das kann schlimmer sein. In einer Welt, in welcher Welt ist denn das Nichtsterben schlimmer als das Sterben?
Naja, das ist eine Frage, die dieses Stück auf jeden Fall stellt. Die Welt, in der wir uns befinden, ist eine des Jahres 2097. Wir haben uns eingefunden in dem Kabelwerk, also in der tatsächlichen Spielstätte, die da als charmantes ehemaliges Kulturzentrum präsentiert wird, weil sich das dieser sterbende Meidlinger Künstler namens Heribert Pirkelhuber so gewünscht hat. Wir sehen ihn auch vage durch einen Stoff hindurch in einem Kubus im Bett liegen und erfahren nach und nach am Beginn dieser sich sehr pompös gebenden, weltweit gebroadcasteten Show, wer das ist und warum wir hier sind. Er ist da betreut von einem Palliativmediziner und soll zu einem exakt berechneten Zeitpunkt sterben. Und wie schon gesagt, er wird der letzte Mensch sein, der das auf natürlichem Wege tut. Es gibt dann auch noch einen mit Videos untermalten historischen Rückblick der Co-Moderatorin, die ganz berührend gespielt ist von Nanette Weidmann, die von dieser Injektion erzählt, die nach einem Bürgerkrieg dann allen Menschen zur Verfügung stand. Aber
7,3% lehnen die Behandlung ab. Die meisten in friedlicher Koexistenz, doch einige wenige gründen Widerstandsgruppen, Totenkulte, radikale Untergrundbewegungen. Es folgen Anschläge auf medizinische Zentren, Attentate auf Unsterbliche, eine letzte Welle der Gewalt, bevor der Tod selber endgültig, leise, sang- und klanglos von der Welt scheidet. Und seitdem ist alles wie immer.
Ja, alles wie immer. Herr Pesel.
Ja, und das lernen wir in dieser Show, die dann allerdings komplett aus dem Ruder läuft. Also der Moderator erweist sich als unsympathischer Widerling. Die Gedankenübertragung des Sterbenden funktioniert nur mit starker Verzögerung und so weiter. Und schließlich stirbt er dann auch noch zu früh und es kommen die menschlichen Seiten der Beteiligten zutage und passieren noch allerlei andere unvorhergesehene Dinge. Ich möchte nicht zu viel verraten.
Herr Pesel, eigentlich steht dieses Regie-Duo darum ja eher für dokumentarisches Recherchetheater. Haben die jetzt eine komplette Kehrtwende hingelegt? Machen die jetzt ganz andere Sachen?
Ich würde sagen, sie entwickeln sich. Also sie haben mit recherchebasiertem Theater angefangen. Es gab eine ganz großartige Performance über einsame Begräbnisse, die auf den Wiener Zentralfriedhof geführt hat. Eine Arbeit mit Kindern, in der es um Misshandlungen in österreichischen Kinderheimen ging. Aber nach und nach scheint sich dieses Duo eben auch schon mit End of Life zu einem Theater des Erzählens hinzuentwickeln. Die Form war zuletzt die Virtual Reality und hier haben wir es jetzt im Wesentlichen mit einem Theaterstück zu tun, in das, und das zeichnet wieder darum aus, auch andere Formen, bildende Kunst, Musik, gleichwertig eingebunden sind. Was sich vorerst nicht geändert hat, ist das Lieblingsthema, nämlich der Tod.
Ja, was macht diese Aufführung besonders? Sie haben ja gesagt, Sie sind da rausgekommen und waren eigentlich fix und fertig. Welche Haltung zum Sterben nehmen die denn ein? Gerade wenn Sie auch sagen, damit haben die sich schon jahrelang beschäftigt.
Ja, also in diesem Fall soll recht diskursiv im ersten Teil, was so ein bisschen auch die Schwäche des Abends ist, später wird es dann emotionaler und geht auch richtig nahe, diese Ambivalenz der Unsterblichkeit einfach in Frage gestellt werden oder dem Publikum vor den Latz geknallt werden. Es klingt ja so schön, Unsterblichkeit, aber was bedeutet das eigentlich? Und das wird sehr konsequent durchgedacht. Besonders an dem Abend, würde ich sagen, ist die Musik. Die Band Other Mother nimmt sehr viel Platz ein, sowohl im Raum als auch in der Aufführung. Es wird fast alles mit Sounds unterlegt, die sehr besonders sind. Auch die Art und Weise, wie die Instrumente bedient werden, ist speziell. Man sieht diesen MusikerInnen sehr gerne zu. Und dann natürlich dieses Thema, dieses Gedankenexperiment, weiterzudenken, was aus der Unsterblichkeit eigentlich werden kann.
Und trägt das 4 Stunden oder braucht das wirklich 4 Stunden?
Ich würde die These aufstellen, dass nicht, wobei es die ersten 2 Stunden sind, an denen sich so Längen eingeschlichen haben. Im zweiten Teil nach der Pause gibt es dann wirklich ein Auf und Ab, emotional und ästhetisch und technisch. Da gibt es dann die lauten Stellen, wo Video auf allen Wänden eingeblendet ist, dann plötzlich einen Monolog mit nur einer leichten Beleuchtung, mit dem Licht im Gesicht. Das ist ganz, ganz stark. Davor, wenn dann so ethische Themen diskutiert werden, Pro und Contra zwischen einem Kardinal und einer Wissenschaftlerin, dem Moderator, der eigentlich nichts wirklich Sinnvolles zu sagen hat und immer nur blöde Witze machen will, das wird dann manchmal so ein bisschen repetitiv ohne großen produktiven Gewinn.
Unser Kritiker Martin Thomas Pesel über Alle Lust, das neue Stück des Regieduos, darum, dass mit einer anderen Arbeit auch beim diesjährigen Theatertreffen eingeladen ist. In Wien ist Alle Lust gleich morgen Mittwoch wiederzusehen im Theater am Werk. Und wir kommen hier bei Fazit jetzt zur Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm.
Und schon waren die Klopapierregale leer, auch Nudeln, Reis und Konserven. Was nach Pandemie-Flashback klingt, ist in Spanien gerade Realität. Der Blackout sorgte nicht nur für Staus, Rettungsaktionen aus U-Bahn-Schächten, Aufzügen und in Krankenhäusern, sondern vor allem für Panik und Ängste und eben für Hamsterkäufe, schreibt die Taz. Und gibt dem Artikel ein Fotokunstwerk bei. Klopapierrolle mit einem bunten Nudeln drin, sorgsam mit einem Gummiband zusammengehalten, ein richtiges Ready-Made. Sieht sehr schön aus. Einen Einkaufszettel für Notzeiten kriegen wir auch. Nüsse, Konserven, Kerzen, Batterien und Wasser für 3 Tage. Genug Wasser, um sich auch die Zähne putzen und das Klo spülen zu können. Oje, sagt ein Familienvater der Taz, allein für den Wasservorrat müsste ich ein Kinderzimmer freiräumen. Die EU-Kommission rät der europäischen Bevölkerung, in jedem Haushalt einen Notvorrat für 3 Tage anzulegen. Das passt zwar perfekt zum Nudel-Klopapier dekorierten Beitrag der Taz, steht aber in der Zeit. Lasst uns bitte reden, rufen uns 6 Autoren entgegen. Nein, fast flehen sie uns an. Darunter die Schriftstellerin Julie C., der Soziologe Hartmut Rosa und die Philosophin Svenja Flasspöhler. Dazu 6 Porträts mit äußerst besorgtem Gesichtsausdruck. Also die Nudelklopapierkunst zu pandemischem Verhalten in der Taz war da schon schicker. Aber hier in der Zeit geht's ums Ganze. Wir dürfen beim Thema Krieg und Frieden nicht dieselben Fehler machen wie während der Pandemie, warnt uns der Gemeinschaftstext und wendet sich gegen Angstmacher als politische Strategie, behauptete Alternativlosigkeit, Alarmismus und vor allem gegen die rasende Eile, mit der Entscheidungen etwa zur Aufrüstung derzeit durchgezogen werden. Es geht den Autorinnen und Autoren nicht gegen einzelne oder auch vorherrschende Meinungen, sondern um Vielstimmigkeit und produktiven Streit. Wörtlich heißt es, Angst war damals kein guter Ratgeber und sie ist es auch heute nicht. Die Einschätzung militärischer Risiken für Deutschland muss vielstimmig erfolgen, nicht panisch. Dafür ist es nicht hilfreich, wenn in den Leitmedien die immer gleichen Militärexperten gehört werden, die unterschiedslos in die Kriegsangst einstimmen. Und eine dauerhaft polarisierte Gesellschaft wird die anstehenden Zukunftsfragen gewiss nicht konstruktiv beantworten können. Der demokratische Prozess funktioniere aber nicht im Eilverfahren. Andere Stimmen und das Hinterfragen feststehender Positionen müssten wieder mehr Beachtung finden. Denn, so die mahnenden Worte, nicht weil wir die Lage verkennen, sondern gerade weil dem Ernst der Lage nur durch gesellschaftlichen Zusammenhalt begegnet werden kann. So endet die gemeinschaftliche Intellektuellenpost im Feuilleton der Zeit. Da ist doch was faul, lesen wir vorab zum Tag der Arbeit in der Süddeutschen Zeitung. Gerhard Matzig und Vivian Timmler rechnen uns vor, dass es um den Arbeitsfleiß der Deutschen lange nicht so gut bestellt ist, wie das Image es vorgibt. Vorgab? 28 Urlaubstage im Schnitt, dazu 9 bezahlte Feiertage, in Bayern sogar 13. In anderen Ländern muss man deutlich mehr reinhauen. Weiter hat die Süddeutsche dieses aufgespießt. Auf der Plattform für international Studierende ist den 25 Klischees über Deutschland zu entnehmen, dass die Deutschen in Wahrheit zunehmend unambitioniert in Sachen Pünktlichkeit sind. Danke, Deutsche Bahn, dass sie ihr Auto nicht mehr so innig lieben wie gedacht. Gut so. Und dass uns die Briten sogar am Hotelpool abhängen, wenn es gilt, die Liege mit einem Handtuch zu reservieren. Na und? Auch zu lesen ist jedoch, so viel arbeiten die Deutschen gar nicht. Und nein, das ist kein Kompliment, meinen die beiden Autoren der Süddeutschen Zeitung. Ist da was faul? Grübel, grübel. Im Zweifelsfall dran arbeiten.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.